Wir sind heute im letzten Kapitel im Römerbrief angelangt. Es wird aber nicht die letzte Predigt sein, wahrscheinlich die zweitletzte, wo wir uns mit dem Römerbrief befassen. Und dann sind wir durchgekommen bei diesen 16 Kapiteln, die uns sehr viel zu sagen hatten. Ein sehr gehaltvoller Brief, der Römerbrief, mit vielen grundlegenden Lehren, wie wir das auch schon das letzte Mal angeschaut und nochmals erwähnt hatten. Ich möchte heute aus dem Römerbrief Kapitel 16 die ersten 20 Verse lesen, die Verse 1 bis 20. Römer 16, 1 bis 20. Hier schreibt der Apostel Paulus: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, welche Dienerin der Gemeinde zu Kenchrä ist, damit ihr sie aufnehme dem Herrn, wie es Heiligen geziemt, und ihr beisteht, in welcher Sache sie euer bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Grüßet Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren Nacken dargeboten haben. Denn nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiligen. Grüßet auch die Gemeinden in ihrem Hause. Grüßet den Ephenetus, meinen Geliebten, welcher ein Erstling von Asien ist für Christus. Grüßet Maria, welche viel für uns gearbeitet hat. Grüßet Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, welche unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßet Amplias, meinen Geliebten im Herrn. Grüßet Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachys, meinen Geliebten. Grüßet Apelles, den in Christus bewährten. Grüßet die im Hause des Aristobulus. Grüßet Herodion, meinen Verwandten. Und grüßet die vom Hause des Narzissus und die im Herrn sind. Grüßet die Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßet Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßet Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßet Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßet Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßet einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebet Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch gleisnerische Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise wäret zum Guten und unvermischt bleibet mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Kurzem. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt: Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Ich habe etwas von Charles Haddon Spurgeon gelesen, der einmal sagte in einer seiner vielen Predigten: Christi Anordnungen sind nicht unbedeutend. Und er selbst sagt: Ich kannte einen Jüngling, welcher getauft zu werden wünschte. Aber seine Freunde hielten ihn davon zurück. Und da wurde er krank und tief darüber bekümmert. Er wurde darüber bekümmert, dass er seinen Herrn nicht nach Anweisung der Heiligen Schrift bekannt hatte. Aber Isaak, sagte dann seine Mutter, du weißt doch, dass die Taufe nicht selig macht. Nein, Mutter, sagte Isaak, das mag sie nicht tun, sie macht nicht selig. Denn ich weiß, dass ich gerettet bin. Aber wenn ich bei meinem Herrn, bei dem Herrn Jesus im Himmel bin, wenn ich ihn im Himmel sehe, möchte ich nicht, dass er zu mir sagen muss: Isaak, Es war etwas so Geringes, was ich von dir gefordert habe. Hast du mich nicht lieb genug gehabt, um meinen Willen zu tun? Gerade der Umstand, dass eine Anordnung Gottes nicht zu den wesentlichen Dingen gehört, lässt meinen Gehorsam deutlich prüfen, sagt Spurgeon. Und er sagt zusätzlich, übrigens beachtet bei einem göttlichen Befehl auch die kleinen Punkte. Wo es sich um den Willen Gottes handelt, gibt es nichts Unbedeutendes. Ja, der Gehorsam ist für unseren Herrn und Gott eine überaus wichtige Sache. Das müssen wir uns stetig vor Augen halten. Unser Herr und Gott, der erwartet von dir und von mir Gehorsam. Ein anderer Prediger, der sagte einmal, am Tage des Gerichts werden wir nicht nach unseren Erfolgen gefragt, sondern nach unserem Gehorsam. Ich wiederhole es noch einmal. Ein anderer Prediger sagte einmal, am Tage des Gerichtes werden wir nicht nach unseren Erfolgen gefragt, sondern nach unserem Gehorsam. Und das ist ganz sicher auch so. Jedoch sind wir schnell dazu geneigt, uns durch irgendwelche Meinungen, durch gesellschaftliche Einflüsse oder durch Umstände von dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort und seinem Willen abbringen zu lassen. Geht sehr schnell. Die Sache mit der Taufe, die ich jetzt gerade am Anfang von Charles Haddon Spurgeon erwähnte, das soll heute für niemanden jetzt irgendeine Manipulation zur Taufe sein. Nee, so ist es nicht gemeint. Sicherlich sind auch hier im Raum verschiedene Geschwister, die sich noch taufen lassen sollten. Doch es sollte lediglich ein Beispiel sein, was der Herr Jesus anweist, dass wir das auch tun sollten, dass wir dem gegenüber gehorsam sein sollten. Und dabei geht es bei weitem nicht nur um die Taufe, wobei die Taufe eine sehr wichtige und auch grundlegende Frage des Gehorsams ist, das ist ganz klar. Doch es geht noch weit darüber hinaus. Die Bibel weist uns nicht nur den Gehorsam zur Taufe an, sondern es gibt viele, viele grundlegende Anweisungen und Aufforderungen, denen wir nachkommen sollen, auch wenn wir getauft sind. Und bedenken wir auch hierbei jetzt gleich am Anfang, dass es sich ja auch gerade am Gehorsam zeigt, ob wir den Herrn Jesus wirklich lieben oder nicht. Wir können lang sagen, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich so. Herr, ich liebe dich über alles. Aber wenn wir das nicht tun wollen, was er sagt, dann lieben wir ihn nicht wirklich. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus zu dir und zu mir, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Ganz grundlegend. Und er sagt in Johannes 14, 24, wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Und doch ist das Wort, das ihr höret, nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also Liebe zum Herrn Jesus zeigt sich nicht in einem Gefühlsschwall. Natürlich dürfen wir uns von ganzem Herzen zu ihm wenden. Aber wenn wir ihn wirklich lieben, dann tun wir auch das, was er sagt. Das ist die wahre Liebe zu ihm. Wenn wir nun in unseren heutigen Text hier in Römer 16 hineinschauen, dann sind wir schon darüber erstaunt, dass der Apostel Paulus zu den Geschwistern in Rom sagen konnte, hier in Vers 19, denn euer Gehorsam, der ist überall bekannt geworden. Wenn man diesen Vers liest, das versetzt einen direkt in Erstaunen. Und man fragt sich, wie ist das möglich, dass der Gehorsam von diesen Glaubensgeschwistern überall bekannt geworden ist? Wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man sicherlich zu diesem Schluss, dass es etwas damit zu tun hatte, dass diese Geschwister sich ganz zu dem Herrn und zu seinem Wort gestellt haben. Dass sie das auch gelebt haben, was sie geglaubt haben. Es hat etwas damit zu tun, ob man kompromisslos dem Herrn nachfolgt. Oder ob man immer noch auf anderer Seite steht, mit halbem Bein. Es hat etwas damit zu tun, von was ich mich mehr beeinflussen lasse. Von den Dingen dieser Zeit und Welt oder von dem Willen Gottes und seinem Wort. Was beeinflusst mich mehr? Es hat etwas damit zu tun, ob ich meine Gesinnung auf unseren Herrn und sein Wort ausgerichtet habe oder ob ich meine Gesinnung auf andere Dinge ausgerichtet habe. Ihr kennt ja diesen Vers aus Römer 12, der verfolgt uns immer wieder. Und verändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes. Woraufhin ist unser Sinn ausgerichtet? Ist er auf den Herrn ausgerichtet oder sind es andere Dinge? Und verändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, der Wohlgefällige und der Vollkommene. Paulus konnte zu den Geschwistern in Rom sagen, euer Gehorsam, das wird überall rum erzählt. Sicherlich nicht unter den Ungläubigen, aber unter den Gläubigen schon. Der ist bekannt geworden, euer Gehorsam. Was ihr da lebt in Rom, das ist vorbildlich. Welch ein wunderbares Zeugnis. Das heißt, diese Geschwister gehen sauber und geradlinig mit dem Herrn. Man sieht eine scharfe Trennung, man sieht eine Unterscheidung bei denen, dass sie sich ganz auf die Seite Gottes stellen. Sie halten fest an dem, was sie bisher an gesunder Lehre bekommen und gehört haben, und sie versuchen es im Leben umzusetzen. Sicherlich waren auch die nicht perfekt, aber sie haben Gehorsam geleistet. Und das erkennt man auch in den Grüßen des Paulus, wenn er hier diese Grüße weitergibt, diese große Liste, die wir auch gerade durchgelesen haben. Da kommt immer wieder ein Stück weit Dienst und auch Lob und die Liebe zum Ausdruck. Und vor diesen Grüßen, da haben wir ja noch zwei Verse, wo er auch noch eine Empfehlung weitergibt. Und das ist die Empfehlung der Schwester Phoebe. Somit möchte ich zum ersten Punkt kommen. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, der heißt Empfehlung und Grüße. Das ist das, was wir hier zunächst sehen in diesem Text. Empfehlung und Grüße. Hier bis Vers 16. Erstens Empfehlung und Grüße. Der Apostel Paulus hatte diesen Brief an die Römer damals von Korinth aus geschrieben. Er hatte sich damals in Korinth aufgehalten. Und man geht davon aus, dass Paulus diesen Brief in seiner dritten Missionsreise geschrieben hat, im Frühjahr des Jahres 56 nach Christus. Und einige Gründe, die sprechen auch dafür, dass die Schwester Phoebe auch hierin eine größere Bedeutung hatte, weil sie aller Wahrscheinlichkeit die Überbringerin dieses Briefes war, dass sie diesen Brief von Paulus aus Korinth nach Rom gebracht hatte. In meiner Übersetzung in Schlachter 1951, da steht im Schlussvers, in Vers 27 hier, an die Römer gesandt von Korinth durch Phoebe, die Dienerin der Gemeinde zu Henchä. Also wohl wurde diese Schwester mit diesem Brief an die Römer des Paulus nach Rom gesendet, um diesen Brief persönlich zu überbringen. Und der Apostel Paulus, der gibt zugleich eine Empfehlung an die Geschwister in Rom weiter. Er sagt, nehmt diese Schwester auf. Er sagt hier in Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, welche Dienerin der Gemeinde zu Henchä ist, damit ihr sie aufnehmet im Herrn, wie es sich Heiligen geziemt, und ihr beisteht, in welcher Sache sie euer bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Also Paulus, der gibt zunächst von dieser Schwester ein gutes Zeugnis. Und hierbei müssen wir vielleicht zusätzlich bedenken, und das ist auch sehr interessant, dass es bereits damals in den Gemeinden üblich war, dass für entsprechende Mitarbeiter ein Empfehlungsschreiben weitergegeben wurde. Und heute wundert man sich manches Mal, wenn das bei uns verlangt wird, wenn jemand zu uns kommt und Mitglied werden will oder in anderen Gemeinden. Auch die Freien Baptistengemeinden machen das im Allgemeinen. Aber man wundert sich, warum wollt ihr ein Empfehlungsschreiben von meiner letzten Gemeinde? Ja, weil man das einfach an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift sieht. Wenn jemand von einer anderen Gemeinde hierher kommt, zumindest von einer Freien Baptistengemeinde, und einen Dienst bei uns tun will, dann sollte diese Person schon von dem dortigen Pastor auch empfohlen werden. Sonst bin ich da auch ziemlich kritisch. Was ist das für einer, der da kommen soll, der vielleicht mal bei uns predigt oder sonst mal einen Dienst macht? Jeder möchte schon eine Empfehlung wissen, auch vom Pastor. Ja, den kann ich zu euch senden. Da habe ich keine Bedenken. Auch wenn Leute bei uns in die Mitgliedschaft aufgenommen werden sollen und sie waren vorher in einer anderen Gemeinde, dann ist es nur gut, es ist sogar sehr gut, wenn die vorherige Gemeinde diesem Bruder oder dieser Schwester ein Empfehlungsschreiben mitgeht. Ja, wir trennen uns im Guten und der Bruder oder die Schwester hat in diesen und diesen Bereichen gedient, er war treu zur Gemeinde oder war nicht treu, oder wir können ihn aus diesen und diesen Gründen empfehlen, er hat sich entsprechend gut benommen und so weiter. Natürlich darf man auch Fehlverhalten reinschreiben. Es ist ja auch niemand vollkommen. In Deutschland ist ein Empfehlungsschreiben nicht bei allen Gemeinden üblich, aber in den USA ist es eigentlich fast das Normale. Jetzt möchte ich aber wieder zu der Schwester Phoebe kommen. Der Apostel Paulus kann sie also hier in den Versen 1 und 2 bedenkenlos empfehlen. Er kann sie den Geschwistern in Rom nur weiterempfehlen. Er spricht von dieser Schwester viel Lobenswertes aus und stellt sie den Römern als eine sehr wertvolle Schwester vor. Paulus sagt, dass die Phoebe eine Dienerin der Gemeinde in Chenchrea ist. Für Dienerin finden wir im griechischen Grundtext Diakonos. Und das ist erstaunlich. Dieses Wort wird hier als einziges Mal im Neuen Testament für eine Frau verwendet. Ansonsten finden wir dieses Wort bei den Diensten von Männern allgemein bei Diakonen. Und sie war eine Frau, die einfach gedient hat. Manche Gemeinden leiden davon ab, ja, deswegen kann man auch Diakonissen haben in einer Gemeinde. Wir sehen das nicht so, aber wir wissen, Frauen, die sind durchaus sehr, sehr einsetzbar. Und wir brauchen die Frauen auch in den Gemeinden, um verschiedene Dienste zu tun. Was die Schwester Phoebe alles in der Gemeinde in Chenchrea getan hat, das wissen wir nicht genau. Details sind uns von der Schrift keine gegeben. Außer dass Paulus sagt, sie ist vielen eine Beschützerin beziehungsweise ist vielen ein Beistand gewesen. Paulus sagt sogar, auch mir selbst ist sie sogar eine Beschützerin beziehungsweise ein Beistand gewesen. Wir wissen nicht genau, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht hat sie verschiedene Leute in ihrem Haus beherbergt. Vielleicht hat sie Beherbergungsmöglichkeiten gehabt. Vielleicht auch gerade auch für den Apostel Paulus. Oder sie hat dem Apostel Paulus und auch anderen Glaubensgeschwistern in schwierigen Lebensumständen weitergeholfen. Sie ist ihnen beigestanden und hat ihnen geholfen in ihren Nöten. Der Apostel Paulus jedenfalls wusste diesen Beistand sehr zu schätzen. Denn gerade auch der Apostel Paulus, der hatte auch ganz andere Situationen in seinem Leben und Dienst erlebt. Situationen, wo er selber sagen konnte, dass ihm niemand beigestanden hatte. Da war kein einziger. Ja, sogar, dass ihn alle verlassen hatten. Das sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verantwortung vor Gericht stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und er sagt aber, es sei ihnen nicht zugerechnet. Aber da war keiner, er musste sich selber verantworten. War niemand, der ihm beigestanden hatte, als allein nur der lebendige Gott. Ja, auch als Christ kann man manches Mal ganz schön alleine dastehen. Gerade auch Paulus zeigt dies auf. Aber wir wissen das auch aus dem Leben unseres Herrn Jesus, als er hier auf der Erde war. Wie war es, als er gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane? Plötzlich sind alle geflohen. Es hatten ihn alle verlassen. Selbst der, der gesagt hat, auch wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Selbst wenn ich in den Tod gehen müsste. Aber auch Petrus war nur von weiter Ferne dabei. Auch er hatte ihn verlassen. Und wir wissen es, dass der Herr Jesus unser Herr ist. Er ist auch der Herr des Apostels Paulus und der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Auch wir können in solche Situationen kommen, wo wir völlig alleine dastehen. Das ist nicht schön, aber ist durchaus möglich. Viel schöner dagegen ist es natürlich, wenn Glaubensgeschwister zusammenhalten. Wenn Leute da sind wie die Schwester Phoebe, die den Geschwistern auch einen Beistand geben, auch in schwierigen Lebenslagen. Wenn man auch in Notlagen zueinander steht, gerade als Glaubensgeschwister. Und ich möchte es gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn heute jemand aus unseren Reihen Verfolgung leiden würde. Wer dann zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester in unserer Gemeinde steht. Gerade dann, wenn man vielleicht auch selbst in Gefahr kommt, vielleicht selber das eigene Leben irgendwo in Gefahr steht. Oder andere Frage, sind wir hier in Deutschland bereit, auch Glaubensgeschwister aufzunehmen, die vielleicht aus anderen Ländern geflüchtet sind, weil sie dort um ihres Glaubens an den Herrn Jesus verfolgt wurden? Ja, wenn der jetzt hier nach Deutschland kommt und ich lasse mich mit dem ein und der leidet von dort Verfolgung oder ist da schlecht angesehen auch in unserem Land, dann bin ich womöglich auch mit dran. Ist nicht immer ganz so einfach und es sind Entschlüsse, die man fassen muss. Nun, wir wissen von der Schwester Phoebe nicht genau, in welcher Weise sie für die Geschwister eine Beschützerin war und welche Möglichkeiten sie hatte. Doch wir wissen, dass sie in der Gemeinde zu Kenchrea den Geschwistern gedient hat. Und bereits das spricht Bände für diese Frau und zeigt auch, dass sie bereit war, dem Herrn Jesus und seinem Wort eben auch Gehorsam zu leisten. Das ist ein Vorbild, auch für uns heute. Sie diente dem Herrn Jesus vielleicht, indem sie die Glaubensgeschwister verköstigte, das kann auch sein, oder indem sie Glaubensgeschwister beherbergte, oder indem sie manches mitorganisierte oder gesehen hat, wo irgendwas fehlt in der Gemeinde, dass sie vor den Mangel aufgekommen ist. Vielleicht war sie auch in der Kinderarbeit tätig, hat Kinder unterrichtet, war eine Lehrerin des Guten, vielleicht auch für jüngere Frauen, das wissen wir nicht. Ist alles möglich. Aber liebe Geschwister, wenn jemand dienstbereit ist und ein offenes Auge für die Bedürfnisse der Gemeinde der Geschwister hat, wenn wirklich jemand dienstbereit ist, dann gibt es auch mancherlei Möglichkeiten, dem Herrn Jesus auf vielfältige Weise zu dienen, auch innerhalb der Gemeinde. Wir wollen nicht nur die Gemeinde sehen, man kann ihm natürlich auch überall im ganzen Alltag dienen, aber die Gemeinde hat eigentlich Vorrang. Grundlegend sollte jeder Christ bereit sein, dem Herrn Jesus zu dienen, ganz persönlich in seinem Bereich, im persönlichen Bereich, aber natürlich auch in der Gemeinde und für seine Sache einzustehen. Und natürlich ist uns der Herr Jesus auch in dieser Sache wiederum das größte Vorbild. Denn er selbst kam, um was zu tun? Markus 10, 45, des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich zu bedienen lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dienen heißt eigentlich das Leben drangeben für andere oder für die Sache des Herrn. Nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn manche Geschwister unzufrieden aus der Gemeinde rausgehen und dann nachher vielleicht enttäuscht sind, weil sie von anderen irgendetwas erwartet haben. Ja, der hat heute nicht mit mir geredet. Oder heißt es dann später, ja, mit mir telefoniert ja niemand, mich ruft niemand an, mich besucht niemand. Im Endeffekt erwartet man vielleicht auch alles vom Pastor, der kommt vielleicht manchmal auch nicht allen Dingen hinterher. Aber liebe Geschwister, wenn wir die Art unseres Herrn Jesus kennen, dann brauchen wir gar nicht zu warten, bis jemand anders auf uns zukommt. Bis mal jemand anders mit mir das Gespräch anfängt oder bis mich mal jemand anruft oder mich besucht. Nein. Denn du und ich, jeder von uns ist zuerst dazu aufgefordert, selbst mal zuerst den anderen anzurufen oder auf den anderen zuzugehen, selbst ein Gespräch anzufangen oder andere zu besuchen. Warum empfiehlt der Apostel Paulus die Schwester Phoebe? Er sagt, damit ihr sie aufnehmet in dem Herrn, wie es Heiligen geziemt und ihr beisteht, in welcher Sache sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Und es trifft genau diesen Worten zu, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. So einfach ist das. Paulus sagt, nehmt diese Frau auf, denn sie hat auch viele aufgenommen. Und der Herr Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Und das ist eine Sache, die Gott regelt, die brauchst du nicht selber regeln. Wenn du etwas tust, dann wird Gott auch für dich sorgen. Wenn du anfängst, so zu handeln, wie es Gottes Wort von dir verlangt, wenn du anfängst, dich so zu investieren und dein Leben hinzugeben, wie es Gott von dir haben möchte, dann wird der Herr es auch in deinen Segnungen sicherlich nicht fehlen lassen. Vielleicht nicht zu der Zeit immer, wo du es denkst, aber er wird dich nicht vergessen, keineswegs. Nun, wenn wir wieder zu unserem Text hier in Römer 16 zurückkommen, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus hier nach dieser Empfehlung von der Schwester Phoebe noch viele Grüße an einzelne Geschwister ausspricht. Diesen vielen Grüßen, den können wir jetzt gar nicht allen hinterherkommen. In den Versen 3 bis 15 erwähnt der Apostel Paulus ca. 26 Namen. Und es sind viele Namen, die sind uns gar nicht so geläufig. Ihr habt es auch gemerkt, ich habe mich vorher ein paar Mal versprochen. Die Namen sind einem nicht so geläufig, sind keine so klaren deutschen Namen. Manche kommen bei uns auch vor, aber die wenigsten. Man findet hier 16 Namen von Brüdern und 10 Namen von Schwestern in dem Herrn, die der Apostel Paulus hier erwähnt. Ja, und wenn der eine oder andere von euch den Römerbrief in letzter Zeit gelesen hat, dann ist man vielleicht geneigt, über diese Grüße einfach hinwegzulesen. Ja, was gehen mich diese Leute an? Was habe ich mit diesen Namen zu schaffen? Vielleicht fegt der eine oder andere einfach drüber hinweg. Doch, liebe Geschwister, wenn man diese einzelnen Grüße so schrittweise durchgeht und so ein bisschen überdenkt, so erkennt man, wie wertvoll dem Paulus diese Geschwister waren. Wie wertvoll ihm diese Geschwister waren. Man erkennt auch die Liebe, welche er zu diesen Geschwistern hatte. Und bei vielen liest man einen kurzen Zusatz, den Paulus dazu gibt, worin man erkennt, diese Geschwister haben dem Herrn gedient. Sie haben den Herrn geliebt. Sie waren echt. Sie waren gehorsam. Schauen wir uns nochmals ein paar davon an. Er spricht hier von Priska und Aquila in Vers 3. Das waren seine Mitarbeiter, die hat er auch schon von Korinth gekannt, in Christus Jesus. Und es waren auch Leute, die haben sich eingesetzt für den Apostel Paulus. Die haben ihm auch Beistand geleistet. Vers 4, welche für mein Leben ihren Nacken dargeboten hatten. Denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßet auch die Gemeinde in ihrem Hause. Also sie hatten selbst eine Gemeinde im Haus. Dann Vers 5, grüßet den Ephenetus, meinen Geliebten, welcher ein Erstling von Asien ist für Christus. Grüßet Maria, Vers 6, welche viel für uns gearbeitet hat. Vers 7, grüßet Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, welche unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Auch da ein gutes Verhältnis. Grüßet Amplias, meinen Geliebten im Herrn. Grüßet Urbanus, Vers 9, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, meinen Geliebten. Vers 10, grüßet Apelles, den in Christus bewährten. Grüßet ihm vom Hause des Aristobulus. Und dann auch noch in Vers 12 und 13, grüßet die Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßet Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßet Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Paulus hat eine Freude über diese Geschwister. Einige hat er schon persönlich gekannt. Bei einigen hat er auch, wie wir es gerade gelesen haben, einen wunderbaren Zusatz. Und es ist wirklich köstlich, diesen Bezug und diese Beziehung zu sehen, welche Paulus zu diesen Geschwistern hatte. Viele hat er sehr lobenswert erwähnt. Man kann einfach erkennen, dass diese Geschwister dem Herrn und auch untereinander sehr nahe standen. Vielleicht auch so, wenn wir andere Glaubensgeschwister kennen, vielleicht in anderen Gemeinden. Man weiß, dass die dort dienen, dass sie treue Leute sind. Man sieht sie längere Zeit nicht. Und da gibt mir gerne mal einen Gruß weiter. Gebe auch dem Bruder oder der Schwester einen Gruß weiter, die da so treu am Werke des Herrn steht und die sicherlich auch viele Anfechtungen hat und man weiß, was sie durchmachen. aber sie lieben den Herrn und sie lieben die Geschwister. Dann sagt Paulus hier in Vers 16, grüßet einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Grüßet euch mit dem heiligen Kuss. Da sind manche bei uns hier in unseren Reihen manchmal verwirrt. Was hat das zu tun? Viele Geschwister haben sich schon gefragt, was hat es mit dem heiligen Kuss auf sich? Müssen wir das auch ausüben? Sollen wir das auch praktizieren? Aber die Ausleger, die sind sich schon darüber einig, dass dies vom Orient her eben damals kulturell bedingt war. Es war eine liebevolle Geste, etwa so wie man sich bei uns hier in Deutschland oder Europa die Hand gibt oder wie man sich einander umarmt. Ein Umarmen ist nur mehr als die Hand geben. So ähnlich war der heilige Kuss. Natürlich war sich Paulus sicherlich auch bewusst, wenn er befiehlt oder die Geschwister ermahnt, denn einander zu grüßen mit dem heiligen Kuss, das kann auch Spannungen hervorbringen. Warum? Weil da eben auch Menschen waren, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher gesellschaftlicher Schicht. Die einen waren vielleicht Herren, die anderen waren Sklaven. Und jetzt soll man diesen Sklaven auch küssen, wenn man Herr ist. Ja, in die Gemeinde wollte das Paulus. Der Kuss hat sicherlich dazu gedient, dass sich die Glaubensgeschwister gegenseitig angenommen haben in Christus. Und dieser Kuss hatte auch dazu gedient, dass Barrieren zwischen Glaubensgeschwistern niedergerissen wurden. Ja, das ist mein Bruder, weil ihn Jesus angenommen hat. Und dass man innerhalb der Gemeinde einfach auf der gleichen Ebene war. Und ich denke, es sollte auch für uns heute das Normale sein, dass wir keine gesellschaftlichen Unterschiede machen in der Gemeinde. Das wäre nicht gut. Egal, ob hier ein Professor oder ein Doktor in die Gemeinde kommt oder ob ein Hilfsarbeiter oder ein Hartz-IV-Empfänger da ist, sollte für uns keine Rolle spielen. Ob er Deutscher oder Ausländer ist, sollte auch keine Rolle spielen. Sondern innerhalb der Gemeinde, da müssen Barrieren abgebrochen werden, weil wir alle in Christus sind und er uns angenommen hat. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt. Der ist erstens war Empfehlung und Grüße, zweitens habt Acht. Habt Acht. Paulus schreibt hier von Vers 17 bis 19, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebet Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits von der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch gleisnerische Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Vers 19, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise wäret zum Guten und unvermischt bleibet mit dem Bösen. Für den Apostel Paulus war es eine große Freude, wie sich das Glaubensleben dieser Geschwister entwickelte. Er konnte sagen, ich freue mich über euch, weil er eben von diesem Gehorsam gehört hat. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich über euch. Doch wusste er auch um die Gefahren, die auch damals schon da waren. Heute natürlich auch. Denn damals, wie heute, waren mancherlei Leute unterwegs, die sich nicht direkt an das Wort Gottes gehalten hatten, sondern die auch Vermischung verbreitet hatten, andere Lehren mit verbreitet hatten, unbiblische Dinge weitergegeben hatten. Damals war die Gefahr sehr groß, dass sich manches vermischt hatte. Einerseits Wort Gottes, andererseits irgendwelche menschlichen Zusätze. Vielleicht kamen auch jüdische Leute, die römischen Geschwister wieder ins Gesetz zurückführen wollten. Paulus spricht hier von Leuten mit gleisnerischen Reden, andere Übersetzungen sagen mit wohlklingenden Reden, gleisnerische bzw. wohlklingende Reden. Vielleicht waren hier Leute im Werk, welche den Geschwistern noch irgendwelche zusätzlichen Dinge aufbürden wollten. die so ganz auf menschliche Weise gekommen sind. Ja, kannst du nicht ganz so nehmen, wie es hier im Wort steht. Vielleicht, wie ich es gerade sagte, dass sie auch ein Stück weit Einzelne auch ins Gesetz zurückführen wollten, wie wir es im Galaterbrief vorfinden. Oder es waren Leute, die einfach von der Gnosis herkamen, Philosophie verbreitet hatten und da eine Vermischung betreiben wollten. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls wissen wir, dass es ja manches Mal nicht immer gleich so offensichtlich ist, wenn irgendwo jemand kommt, der etwas anderes reinbringen will. Da verhält man sich vielleicht manches Mal so, als ob man sich zur Bibel stellen würde, und aber so im Hintergrund, da versucht man so andere Lehre aufzubringen und irgendeine Vermischung zu schaffen. Und es ist erstaunlich, gerade in unserer heutigen Zeit, das ist ja für uns heute wichtig, dass wir auch sehen, was sich in unserer heutigen Zeit alles bewegt. Es ist nicht immer alles so offenkundig, auch nicht im evangelikalen Bereich. Ich habe in letzter Zeit eine Gruppierung im evangelikalen Bereich mir öfters vor Augen gehalten. Und ich war bei denen auch mal auf einer Konferenz, wo ich allerdings wieder frühzeitig gegangen bin. Ich habe gedacht, es darf nicht wahr sein. Jetzt nach 4 oder 5 Jahren ist ein Schreiben herausgekommen, das habe ich gestern bekommen, von einem bibeltreuen Schriftenversand, der sich mal mit dieser Bewegung befasste. Und auch diese Konzepte und Methoden, die dort auch praktiziert werden, mal biblisch untersucht hat und dann auch quasi das im Lichte der Bibel beleuchtet hat und aufgezeigt hat, wie diese Bewegung eigentlich genau steht anhand der Heiligen Schrift. Und da muss man sagen, da wurde einiges missbraucht und einiges verzerrt. Man hat da einzelne Bibelstellen aus dem Kontext herausgerissen und hat darauf eine Lehre aufgerichtet, und schon ist man schon ein ganzes Stück abgerückt von der biblischen Lehre. Jedenfalls kann es nicht richtig sein, wenn man sagt, dass auch Menschen, die nicht wiedergeboren sind, andere in der Bibel unterweisen können. Das war zum Beispiel eine Sache in dieser Lehre. Kein Problem. Auch Leute, die nicht wiedergeboren sind, die können andere unterweisen in der Bibel. Oder wenn man die Gottesdienste auf den Musikstil der Menschen herabschraubt, wenn man die Gruppe von Menschen erreichen will, die einen besonderen Musikstil haben, dann spielt man den eben auch im Gottesdienst mit ab. Zum Beispiel, wenn man eine Gruppe von Leuten erreichen will, die gerne Rockmusik hören, dann nimmt man die Rockmusik mit in den Gottesdienst, weil das gefällt denen, und so kann man denen auch das Evangelium transformieren. Das ist fatal, so etwas. Fragt man sich, und wo ist Gottes Ehre dabei? Man nimmt quasi die ganze Welt mit in die Gemeinde, um vielleicht einen kleinen Puls des Evangeliums weiterzugeben. Das ist Sünde. Heute gibt es unwahrscheinlich viele schlaue Meinungen und Konzepte, auch innerhalb der evangelikalen Gemeinden. Wie man wohl Menschen auf angenehmste Art und Weise zum Evangelium führen und bringen könnte. Aber ob sie nachher wirklich bekehrt sind, das ist die andere Frage. Allermeist nicht. Oft verhält man sich eben dann nicht an die Vorgehensweise der Bibel. Und wenn man das nicht tut, dann stellt sich Gott auch nicht dazu. Das ist ganz einfach. Wenn man Bekehrungen mit anderen Mitteln und auf andere Weise erreichen will, als wie es Gott erreichen will, dann ist man auf einem falschen Pfad. Ich möchte jetzt an dieser Stelle keinen Namen erwähnen, möchte keine Bewegung erwähnen. Wer genaueres darüber wissen möchte, der darf sich nachher gerne bei mir erkundigen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch in diesen Bewegungen so schleichende Sachen, wo man so schleichend vom Gehorsam des Wortes Gottes wegbewegt wird. Manchmal ist es auch ganz offenkundig, dass schon Bibelkritik ist in einigen Gemeinden oder Liberalismus eingezogen ist. Das ist dann eher normal, dass man sieht, okay, da kann auch kein Gehorsam mehr in vollständiger Weise da sein. Denken wir zum Beispiel jetzt auch an das Beispiel, das wir am Anfang der Predigt gehört haben. Da möchte sich jemand taufen lassen, und dann sind auch Freunde da, vielleicht sogar auch Gläubige, die sagen, ja, übertreib's mal nicht. Es ist ja schön, dass du an den Herrn Jesus glaubst, aber weißt du, taufen, das ist nicht so wichtig. Da wird dann gesagt, die Taufe rettet den Menschen ja nicht, also kann es auch nicht so wichtig sein. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dann müssten wir uns dann fragen, warum hat der Herr Jesus dann ganz klar diesen Befehl gegeben? Es ist ein Befehl. Und zwar an Menschen, die an den Glauben zu ihm gekommen sind. Wenn er es nicht gewollt hätte, dann hätte er diesen Befehl auch nicht gegeben. Wer sich nicht taufen lässt, das zeigt uns die Bibel, der ist schlichtweg dem Herrn Jesus gegenüber ungehorsam. Und ungehorsam ist Sünde. Und liebe Geschwister, der Teufel, der fährt auch heute noch die gleiche Masche wie vor 4.500 oder 6.500 Jahren. Er flüstert den Menschen auch heute noch ein, wie damals beim Sündenfall. Ah, sollte Gott etwa gesagt haben, ach komm, das nimmt Gott nicht so ernst. Du kannst ruhig von dieser Frucht nehmen, von diesem Baum. Die alte Schlange, die taucht immer mit einem Fragezeichen auf. Stellt immer Gottes Wort in Frage. Und wenn wir darauf eingehen, auf dieses Fragezeichen, dann haben wir schon verloren. Wir müssen sagen, nein, so steht es geschrieben und das will ich befolgen. Amen. Ein Missionar erzählt von der Prüfung bei einer Taufe auf Neuguinea. Er war dort als Missionar tätig und er sagt, ich forderte die auf einer Bank sitzenden Heiden, also Ungläubigen, auf sich zu erheben, den Raum durch eine Tür zu verlassen und zur anderen Tür wieder hereinzukommen. Aber die Leute, die blieben sitzen und fragen, ja, wozu sollen wir das tun? Dann sagte der Missionar, ich winkte dann den Taufbewerbern. Sie standen sofort auf, eilten hinaus und kehrten auch wieder durch die andere Tür zurück. Und danach hatte der Missionar dieses Beispiel erklärt und sagte, die Bedeutung dieser Aufforderung sollte ein Anschauungsbeispiel dafür sein, dass wir Gott gegenüber bedingungslosen Gehorsam leisten sollen. Der Missionar betonte, dass man Gott gehorchen müsse, auch wenn man es zunächst nicht versteht. Das ist vielleicht auch bei uns manchmal so. Wir wollen nicht immer alles tun, was wir nicht verstehen. Wir wollen wissen, ja, warum will Gott dies und jenes, warum soll ich dies und jenes tun? Wir tun es nicht einfach. Und zudem wollen wir oftmals noch nicht mal aus dem Glauben leben. Wir wollen immer noch irgendwelche Beweise. Zuerst mal etwas sehen und dann vielleicht etwas tun. Oder wir wollen nur so weit gehen, wie wir persönlich auch eben das aus unserem Verstand annehmen können. Doch, liebe Geschwister, ich bin überzeugt, solch ein Verhalten dient nicht zur Ehre Gottes. Da braucht es nämlich nicht viel Glauben oder nicht viel Vertrauen zu Gott. Gott will unser bedingungsloses Vertrauen. Denken wir dabei an Abraham. Er hat geglaubt, dass Gott auch die Toten wieder lebendig machen kann. Und aus diesem Glauben war er auch bereit, seinen einzigen und seinen geliebten Sohn, dem ihn Gott so lange versprochen hat und den er dann endlich bekommen hatte, tatsächlich hinaufzutragen auf Moria oder ihn mit hinaufzunehmen. Der Isaak hatte das Holz getragen. Und der Abraham lädt seinen Sohn auf den Altar und will gerade zustechen. Er war bereit, sein Liebstes für den Herrn zu geben. Er hat geglaubt, dass Gott auch seinen Sohn wieder von den Toten lebendig machen kann. Und wo Gott diesen Glauben gesehen hat, da hat er seinen Sohn verschont. Und Gott möchte bei dir und bei mir auch Glauben finden. Der Jesus sagt an anderer Stelle, wird des Menschensohn auch den Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wird ihn bei dir und bei mir finden? Wir hoffen es, dass wir nicht leer ausgehen. Paulus sagt, liebe Geschwister, habt Acht. Lasst euch nicht von der gesunden Lehre und vom Gehorsam gegenüber Gottes Wort abbringen. Auch nicht von irgendwelchen Glaubensgeschwistern, die meinen, schlauer zu sein als die Bibel. Lass es nicht zu. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebet Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse anrichten, abseits der Lehre, die ihr gelernt habt. Meidet sie, denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Sie wollen eigene Vorteile hervorbringen. Sie wollen nur gut dastehen. Und durch verführerische Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Habt Acht. lassen wir uns nicht verführen. Lassen wir uns nicht auf Leute ein, die uns auf eine andere Schiene bringen wollen. Das tut uns weh, wenn Paulus sagt, wir sollen uns eher fern von ihnen halten. Meidet sie. Natürlich würden wir lieber mit allen Glaubensgeschwistern enge Verbundenheit und Gemeinschaft haben. Aber wenn man sieht, da geht etwas daneben, so wie es auch in anderen Gemeinden auch einfach entgleist, dass sie Frauen als Älteste ordinieren oder dass sie mit der Ökumene mitgehen oder dass charismatische Einflüsse da sind, da muss man einfach sagen, nicht mit uns. Sind zwar unsere Glaubensgeschwister, aber wir meiden sie. Ist besser so, als dass wir mit im selben Schlamm mitschwimmen. Da kann man uns für zu streng und zu eng und zu konservativ halten. Das muss uns alles egal sein. In dem Augenblick, wo es darum geht, die ganze Heilige Schrift hochzuhalten, wollen wir uns auch zur Heiligen Schrift halten und nirgends anders hin. Als drittens noch ein letzter Punkt. Sei weise zum Guten. Drittens, sei weise zum Guten. Paulus sagt in Vers 19, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise wäret zum Guten und unvermischt bleibet mit dem Bösen. Und dann sagt er in Vers 20, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen im Kurzen. Die Gnade des unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, der Satan, der versucht es auf alle erdenkliche Art und Weise, dich persönlich vom Glauben abzubringen, andere Dinge wichtiger zu machen, die Gläubigen auf verkehrte Bahnen zu bringen, und wenn es noch schleichende Prozesse sind, meistens geschieht es ja nicht so abrupt, das sind ja alles so schleichende Prozesse, oder ganze Gemeinden, dass sie einfach nicht mehr so am Wort bleiben, dass Gemeinden verführt oder gar zerstört werden. Auch als der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, wissen wir, wollte ihn Satan bereits auslöschen. König Herodes hat den Kindermord zugelassen, da stand nichts als Satan dahinter. Er wollte den Herrn Jesus in der Wüste verführen, dass der Herr Jesus vor Satan niederfällt. Und letztendlich, als er den Herrn Jesus ans Kreuz getrieben hatte, schrie noch Satan, steig vom Kreuze herab. Zuerst ans Kreuz treiben und dann wieder verführen, um ihn verführen wollen, um herabzusteigen. Aber das ist das Wunderbare. An unserem Herrn Jesus sehen wir, er hat den Gehorsam geübt. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, und wiewohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und er musste viel leiden. Nicht erst im Kreuz, auch schon vorher. Er musste viel durchstehen. Ich bin überzeugt, dass er nicht grundlegend den Gehorsam lernen musste, aber er musste einfach den Weg des Gehorsams gehen. Und der Herr Jesus hat es geschafft, bis zum Ende. Der Sohn Gottes ist nicht ausgewichen. Er hat sich zur Verfügung gestellt und hat sich dahingegeben, um eine Erlösung für viele zu erwirken. Und weil er dem Vater im Himmel gehorsam blieb und nicht auf den Teufel gehört hat, deshalb ließ er sich von den Kriegsknechten am Kreuz durchbohren. Deshalb erlitt er dann auch unendliche Qualen und Schmerzen. Und deshalb hat er auch sein kostbares Blut vergossen und sogar noch für seine Schächer gebetet. Auch das war Gehorsam. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Jesus wusste auch, da steckt nur der Teufel dahinter. Der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf ihn müssen wir schauen, denn er selbst blieb auch unvermischt mit dem Bösen. Und der Sohn Gottes war immer weise, das Gute zu tun, und er hat es auch getan. Und genau dazu sollten auch wir bereit sein. Es ist nicht gut, wenn wir in unserem Glaubensleben für alle möglichen Kompromisse bereit sind. Vielleicht nur, um irgendwo ein angenehmeres Leben zu haben. Oder um vor anderen besser dazustehen, um nicht die Schmach des Kreuzes auf sich zu nehmen, des Kreuzes Christi, oder hinauszugehen vor das Tor, wie es der Hebräerbrief sagt, und die Schmach zu leiden. Nein, bei dem Herrn Jesus, da geht es letztendlich um alles oder nichts. Wenn du dem Herrn Jesus nachfolgen willst, dann kannst du nicht dein gutes Ansehen bewahren wollen. Nein, da bist du zunächst Eigentum des Herrn Jesus und alles andere ist zweitrangig. Und das ist das Schöne. Wenn wir uns zu ihm stellen, dann stellt sich er auch zu uns. Und wir wissen, dass er uns durch sich selbst den Sieg gibt über alle Angriffe des Feindes und des Bösen. Mag es zunächst bei uns auch als Niederlage aussehen, aber wenn wir uns an den Herrn Jesus halten, dann wird es immer Sieg sein. Denn er hat dich und mich durch sich selbst zu Siegern gemacht. Satan, der wütet zwar derzeit noch heftig und tut sein böses Werk, wo er nur kann, möchte dich und mich vom Weg abbringen, möchte dich und mich zurückhalten von der Nachfolge, möchte uns auf andere Wege bringen. Doch in Jesus haben wir den Sieg. Frage zum Schluss. Bist du in letzter Zeit lau geworden? Warst du in letzter Zeit bereit, billige Kompromisse einzugehen? Vielleicht auch gerade in Bezug auf das Wort Gottes, auf die Nachfolge? Hast du dich anderen Dingen geöffnet? Wo stellst du dich nicht ganz zu deinem Herrn und zu seinem Wort? Oder wo gibst du sogar dem Bösen nach, dass Vermischung geschieht? Der Apostel Paulus sagt und bittet die Geschwister in Rom, dass sie weise werden. Er sagt hier: Darum freue ich mich über euch, möchte aber, dass ihr weise wäret zum Guten und unvermischt bliebet mit dem Bösen. Es war also nicht bei den Römern, dass die drin gestanden wären in dem Bösen, aber Paulus hatte Befürchtung, es könnte so weit kommen, dass Vermischung mit dem Bösen geschieht. Aber es ist nur noch eine kurze Zeit, und das sagt uns Paulus auch hier in Vers 20, es ist nur noch eine kurze Zeit, in der Satan sein böses Spiel treiben kann. Und er ermutigt die Römer und ermutigt auch dich und mich darin, dass er sagt: Schau darauf, Gott hat den Sieg. Und es ist der Gott des Friedens, dem wir angehören. Und dieser Gott des Friedens, der wird den Satan unter deinen und meinen Füßen, unter euren Füßen zermalmen im Kurzen. Und liebe Geschwister, das dürfen wir erleben. Und Paulus ruft zum Schluss auf: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir hatten uns angesehen drei Punkte: Empfehlung und Grüße, zweitens habe Acht und drittens sei weise zum Guten. Ich möchte uns allen wünschen, dass das auch bei uns mehr und mehr zum Vorschein kommt, auch gerade auch bei uns hier in der Gemeinde, dass man auch von uns sagen kann, vielleicht wenigstens ein klein wenig, dass unser Gehorsam mehr und mehr bekannt wird. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du da bist. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir möchten dir danken, Herr, für den Brief des Apostels Paulus an die Römer. Und wir möchten dir danken, Herr, für all diese Dinge, die ihr uns auch darin zeigt. Und wir können uns gar nicht in vollem Maße ausschöpfen, was uns Paulus hier alles vor Augen stellt. Aber wir danken dir, Herr, dass die Geschwister in Rom schon damals ein Vorbild sein konnten für den Gehorsam. Und das möchten wir auch heute mitnehmen, Herr, dass auch wir dir mehr und mehr gehorsam werden, dass wir, Herr, Schritte tun mit dir, auch bereit sind, Verkehrtes oder Altes abzulegen und, Herr, weitere Schritte und Wege mit dir gehen. Wir möchten dir danken, dass du da bist, und wir möchten dir danken, Herr, dass du uns auch helfen möchtest, auch in der kommenden Woche, Herr, uns vorauszugehen und dass wir dir im Gehorsam nachfolgen können. Wir preisen dich und danken dir in deinem Namen. Amen.